Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Anja Reinhardt herzlich willkommen. Alles nur Theater zum Umgang mit dem Kulturkampf von rechts, so lautete der Titel einer Handreichung, die im Februar das Thema Theater und Druck von rechts thematisierte. Auch auf der Jahreshauptversammlung des Deutschen Bühnenvereins wurde jetzt darüber gesprochen, ebenso wie beim Impulse-Festival, das zurzeit in Köln, Düsseldorf und Mülheim an der Ruhr stattfindet. Dazu gleich mehr. Peter Schäfer, der Direktor des Jüdischen Museums in Berlin, ist gestern Abend zurückgetreten. Auch das ein Thema bei uns. Außerdem berichten wir über einen 500 Jahre alten wertvollen Druck von Amerigo Vespucci, der nach Rostock zurückgekehrt ist, und über eine Ausstellung. Zuerst zu einem von Italiens bekanntesten Regisseuren, der vor allem das Theater liebte.
Das war für mich wie eine Mutter. Wenn man Trost braucht, sucht man das Theater. Da findet man Inspiration, das Maß dessen, was man liebt, was man will, mit dem kreativen Rhythmus, den es uns lehrt. Viel drüber nachdenken und dann passiert alles ganz schnell mit den Schauspielern, die die wahren Künstler des Abends sind.
Sein Leben wäre Stoff für diverse Theaterstücke gewesen. Der italienische Opern-, Theater- und Filmregisseur Franco Zeffirelli war ein Provokateur, ein Aufschneider, ein vom Saulus zum Paulus Konvertierter, der das üppige, bunte und laute liebte, der sich für Berlusconi engagierte und seine Homosexualität offen lebte. Heute ist er im Alter von 96 Jahren gestorben. Jörg Seiselberg erinnert an einen durchaus umstrittenen Opern- und Theaterliebhaber, der Italiens Bühnen- und Populärkultur im 20. Jahrhundert mitgeprägt hat.
Bei seinen letzten öffentlichen Auftritten war Zeffirelli seine schwere Krankheit anzusehen. Der Regisseur wurde in einem Rollstuhl von seinem Adoptivsohn geschoben, konnte nicht mehr aufrecht sitzen und kaum noch sprechen. Trotzdem, Zeffirelli war bis zuletzt produktiv und kreativ. Seine neue und letzte Traviata-Inszenierung ist die Aufführung, mit der kommende Woche die lyrische Festivalsaison in der Arena in Verona eröffnet wird. Für das nächste Jahr hatte der aus Florenz stammende Maestro ein Rigoletto-Projekt am Royal Opera House im Oman geplant. Begonnen hat die Karriere Zeffirellis, als er 1946 zur Theatergruppe von Luchino Visconti stieß. Bei Visconti, einem der Mitbegründer des neorealistischen Films in Italien, bewarb sich Zeffirelli zunächst als Schauspieler. Visconti sah mich beim Vorsprechen und sagte, ich hätte einen zu starken toskanischen Akzent. Und deswegen hat er mich abgelehnt. Aber er hat die Zeichnungen gesehen, die ich nebenbei als Zeitvertreib gemacht habe. Und er hat mich gebeten, als sein Bühnenbildassistent ein paar kleine Szenen zu entwerfen. Er selbst war ja nicht einmal in der Lage, einen Zeichenstift zu halten. Innerhalb weniger Jahre stieg der uneheliche Sohn eines Stoffhändlers vom Bühnenbildassistenten zu einem der bedeutendsten Opernregisseure der Welt auf. Mitte der 50er Jahre inszenierte Zeffirelli erstmals an der Mailänder Scala, später unter anderem an der Metropolitan Opera in New York und der Wiener Staatsoper. Sein Stil war unverwechselbar, seine Inszenierungen der klassischen Opernstoffe stets üppig und farbenprächtig. Er selbst pflegte mit Seidenschal und exklusiver Kleidung das Erscheinungsbild eines Dandys. Auch als Filmregisseur feierte Zeffirelli später Erfolge. Seine opulente Bildsprache übertrug er von der Opernbühne auf die Leinwand. Ende der 60er Jahre verfilmte er Shakespeares Der widerspenstigen Zähmung mit Elizabeth Taylor und Richard Burton in den Hauptrollen. Die größte Anerkennung als Filmregisseur erhielt Zeffirelli für seine moderne, aber im Text originalgetreue Adaption des Romeo und Julia-Stoffes.
Ein Kuss von deinen Lippen und die meinen sind von aller Sünd entbunden.
Für seinen Romeo und Julia-Film erhielt Zeffirelli eine Oscar-Nominierung und einen David di Donatello, den bedeutendsten italienischen Filmpreis. Sein monumentaler Fernsehfilm Jesus von Nazareth mit einer Länge von 6 Stunden wurde Ende der 70er Jahre sowohl für den US-amerikanischen Fernsehpreis Emmy als auch für den Film Award der British Academy nominiert. Zeffirelli-Filme waren stets Filme des großen Gefühls. Er selbst räumt ein, er sei für Pathos und Gefühl anfällig. Manchmal muss ich selbst weinen, wenn ich gewisse pathetische Szenen meiner Filme sehe. In jedem meiner Filme sind Szenen, die zu Tränen rühren. Mir gefallen die großen Themen des Gefühls, auch der Tränen, die immer eine reinigende Wirkung haben. Es säubert dich, wenn du weinst. In der Tat, von denen, die nicht weinen, sollte man sich fernhalten. Zeffirelli war eng unter anderem mit Silvio Berlusconi befreundet, für dessen Partei Forza Italia 7 Jahre lang im italienischen Senat saß. Zeffirelli bekannte sich zu seiner Homosexualität, war aber gleichzeitig ein scharfer Kritiker der Schwulenbewegung. Der Homosexuelle sei niemand, der mit dem Hintern wackle und sich schminke. Homosexualität, sagte Zeffirelli, sei Griechenland, Rom, kreative Virilität. In der MeToo-Debatte hat der US-amerikanische Schauspieler Jonathan Jacks Zeffirelli vorgeworfen, er habe ihn sexuell missbraucht. Zeffirellis Adoptivsohn bestritt die Vorwürfe, der Regisseur selbst äußerte sich hierzu nicht in der Öffentlichkeit. Zeffirelli wurde 96 Jahre alt.
Jörg Seiselberg zum Tod des italienischen Regisseurs Franco Zeffirelli. Das Jüdische Museum in Berlin stand seit Monaten in der Kritik und vor allem die Leitung unter Peter Schäfer. Die Ausstellung Welcome to Jerusalem, die bis vor kurzem dort zu sehen war, sei anti-israelisch und pro-palästinensisch, so der Vorwurf. Israels Ministerpräsident Netanyahu schaltete sich ein und beklagte sich über die Präsentation. Im März hatte Schäfer dann den iranischen Kulturrat durch sein Museum geführt. Iran leugnet das Existenzrecht Israels, worauf es neue Diskussionen gab. Auch Peter Schäfers Haltung zum BDS, kurz für Boykott, Deinvestitionen und Sanktionen gegenüber Israel, war Anlass zu massiver Kritik. Zuletzt brach der Zentralrat der Juden in Deutschland den Kontakt zum Museum ab. Das Maß sei voll, so Josef Schuster, Präsident des Zentralrats, als vom offiziellen Twitter-Account des Jüdischen Museums vor ein paar Tagen ein Artikel aus der Taz retweetet wurde, in der jüdische und israelische Wissenschaftler den Beschluss des Bundestages kritisierten, den BDS als antisemitisch einzustufen. Über Peter Schäfers Rücktritt habe ich mit dem Journalisten Carsten Dippel gesprochen, der letzte Woche noch mit Schäfer gesprochen hat. War die Anspannung da schon merkbar?
Ja, das würde ich schon sagen, auf jeden Fall. Ich glaube, dass die Kritik, die zur Jerusalem-Ausstellung geäußert wurde, dass ihn das schon betroffen hat. Das Gefühl hatte ich schon.
Der gegen Israel gerichtete BDS, der auch vom Bundestag verurteilt wird, das ist ein hochsensibles Thema für den Leiter eines jüdischen Museums, zumal in Deutschland. Aber hat Peter Schäfer das vielleicht auch falsch eingeschätzt?
Ich würde sagen, auf jeden Fall. Es ist mindestens sehr unglücklich gewesen, was da jetzt im Jüdischen Museum passiert ist. Ich glaube nicht, dass Peter Schäfer selbst, ich glaube auch nicht einmal, dass das Jüdische Museum sich zum Wortführer für die BDS-Kampagne machen würde. Aber bei so einem hochsensiblen Thema, wie Sie ja zu Recht sagen, einen solchen Tweet abzusetzen, das ist mindestens unglücklich. Das ist schon noch die Frage, wie ist es passiert und warum muss das Jüdische Museum sich zu dieser Sache überhaupt äußern? Wohl wissend, dass das einfach ein Minenfeld ist.
Schäfer ist Judaist und kommt aus dem universitären Betrieb. Ist ihm da möglicherweise der Rollenwechsel schwergefallen? Das ist ja schon was anderes, auch ein Museum zu leiten, als sich im universitären Betrieb mit Theorien zu beschäftigen oder Übersetzungen.
Peter Schäfer ist über jeden Zweifel erhaben, was sozusagen die Thematik insgesamt angeht. Er ist ein renommierter Judaist, weltweit anerkannt. Es ist aber eben etwas anderes, ein Museum zu führen und ein jüdisches Museum in Deutschland zumal, das niemals frei ist von politischer Einflussnahme. Das ist sehr, sehr schwierig. Und ich glaube schon, dass er vielleicht auch diese Aufgabe in dem Sinne unterschätzt hat. Trotzdem finde ich die Kritik in der Schärfe, wie sie jetzt geäußert wurde, schlicht überzogen.
Inwiefern finden Sie die Kritik überzogen?
Also was ja mitschwingt bei diesen Vorwürfen, ist, dass quasi das Jüdische Museum eine antijüdische oder eine anti-israelische zumindest Kampagne fahren würde oder zumindest in dieses Fahrwasser gerät. Und ich würde sagen, das trifft einfach nicht zu. Also diese Geschichte mit dem iranischen Gesandten, die Kritik an der Jerusalem-Ausstellung, diese Tweet-Geschichte jetzt, das ist unglücklich und man muss sich fragen, warum das Jüdische Museum das überhaupt zulässt. Trotzdem glaube ich, muss man vielleicht auch ein bisschen runterkommen. Also dieser Vorwurf, antijüdische Kampagne oder dass das Museum sei antijüdisch, sei ein antijüdisches und kein jüdisches Museum, das zielt einfach völlig vorbei.
Nun haben Sie die Ausstellung gesehen, Welcome to Jerusalem. Ist denn die Kritik überhaupt gerechtfertigt? War das eine Perspektive, die hätte anders sein müssen in einem jüdischen Museum?
Das ist eine sehr grundsätzliche Frage. Also die Idee des Museums zu dieser Ausstellung war, Jerusalem zu zeigen als ein Konfliktfeld, als ein Spannungsfeld dreier Weltreligionen. Das Problem ist ein generelles. Wir erleben das ja auch in anderen Ländern, in Polen zum Beispiel, dass Museen immer mehr zum Spielball auch von Politik werden. im Sinne von, dass Museen vermeintlich nicht die Geschichte erzählen, die sie zu erzählen haben, sprich nicht im nationalen patriotischen Sinne. Diese Probleme haben wir in Polen, sehen wir das in Ungarn auch, dass ausgerechnet sozusagen die Regierung Netanyahu sich hier einschaltet, macht in dem Sinne auch wiederum Sinn. Natürlich ist das keine Ausstellung gewesen, mit der das Büro von Netanyahu glücklich gewesen ist, aber darum ging es nicht. Und das ist halt die Frage, welche Aufgabe hat ein solches Museum, welche Aufgabe hat auch eine solche Ausstellung?
Peter Schäfer hat gesagt, er wolle größeren Schaden vom Museum abwenden, deswegen trete er zurück. Gibt es einen Schaden für das Museum?
Im Moment, glaube ich, ist es in dem Sinne erst einmal gut, dass er die Konsequenz gezogen hat, um sich das Museum aus der Schusslinie zu nehmen. Im Moment ist das Museum in einem gewissen Sinne schon erstmal beschädigt, weil die Vorwürfe einfach so massiv sind. Also wenn sozusagen der Zentralrat sagt, die jüdische Gemeinschaft kündigt quasi das Verhältnis zum Museum auf, da muss man ja auch erstmal wieder zurückkommen. Das wird, glaube ich, einfach eine sehr schwierige Aufgabe für die künftige Museumsleitung sein. Das ist im Moment ein sehr schwieriger Moment. Aber ich finde, es ist auch eine Chance, wirklich noch einmal darüber nachzudenken, welche Aufgabe hat eben ein solches Museum.
Carsten Dippel zum Rücktritt von Peter Schäfer als Direktor des Jüdischen Museums in Berlin. Der Zentralrat der Juden begrüßte die Entscheidung heute. Der Stiftungsrat wird sich in Kürze zusammensetzen, um über eine neue Leitung zu sprechen. Seit fast 30 Jahren gibt es das Impulse-Festival, das zu den wichtigsten für die freie Theaterszene gehört. In diesen 30 Jahren hat sich vieles geändert, unter anderem die Standorte, aber auch das Theater selbst. Heute müssen sich immer mehr Bühnen- und Theatermacher mit Angriffen von rechts auseinandersetzen. Beim Impulse-Festival, das in Köln, Berlin und in Köln, Düsseldorf und Mülheim an der Ruhr stattfindet, widmet man deswegen dieses Jahr die Impulse Akademie dem Thema Kunst unter Druck. Schauspieler, Regisseure, Veranstalter diskutieren und tauschen ihre Erfahrungen aus. Am ersten Tag sollte es um Strategien gegen den Rechtsruck gehen. Christoph Ohrim berichtet.
Welche Strategien kann man gegen den zunehmenden Druck von rechts entwickeln? Eine Frage, die Katalin Erdödi, Kuratorin, Dramaturgin und Autorin, als Gegenstand des ersten Tages der Impulse-Akademie plante. Titel: Der Kunst ihre Freiheit – Strategien gegen den Rechtsruck. Ein Phänomen, das sie auch persönlich betrifft.
Also ich lebe und arbeite nicht in Deutschland, sondern in Österreich und bin sonst ursprünglich aus Ungarn und habe auch bis vor 6 Jahren in Ungarn gelebt. In Ungarn zum Beispiel, was ganz deutlich schon seit Jahren passiert ist, ist, dass es eine Art von Machtübernahme gab auf der institutionellen Ebene. Also in Ungarn gibt es viel weniger Infrastruktur jetzt, kulturelle Infrastruktur, die für die freie Szene zur Verfügung stehen würde, die für kritische, zeitgenössische, künstlerische Formate zur Verfügung stehe. Und es gibt einen Verlust, es wurde was zerstört.
In Ländern mit starken autokratischen Tendenzen wie Ungarn können systemkritische Künstler nicht mehr darauf bauen, für ihre Arbeit subventioniert zu werden. Sie müssen sich deshalb in meist sehr prekären Verhältnissen selbst organisieren, um überhaupt ein Publikum anzusprechen. Doch selbst in Ländern, in denen es Förderstrukturen noch gibt, finden Angriffe auf die Kunstfreiheit statt. Yvonne Gimpel ist Geschäftsführerin von IG Kultur Österreich, der Dachorganisation unabhängiger kultureller Initiativen in Österreich.
Ich sehe zweifelsohne einen Druck von rechts auf die vor allem unabhängige Kunst- und Kulturszene. Allerdings nicht ein Druck, der sich jetzt in sehr einfach erklärbaren Skandalen erläutern lässt, weil es eine Politik der kleinen Nadelstiche ist, die eigentlich die tagtägliche Arbeit erschwert. Das beginnt bei Förderkürzungen für feministische und migrantische Projekte, über persönliche Angriffe, Diffamierungen, Klagsdrohungen, bis zu sehr subtilen Dingen, wo auf einmal ganz viele Finanzprüfungen kommen, wo das Gewerbeamt dauernd vor der Tür steht und Ähnliches, was natürlich bürokratisch ein Wahnsinnsaufwand ist für alle, die im freien Bereich arbeiten und ohnehin kaum ein Einkommen haben.
Neben der Benennung dieser allgemeinen strukturellen und schon länger bekannten Probleme wurden auch einige Fallbeispiele vorgestellt, wie rechte Gruppierungen vermehrt gezielt Aufführungen von Performances stören, die nicht ihrem Weltbild entsprechen. Es wurde etwa diskutiert, dass die rechte identitäre Bewegung in Deutschland flashmobartig versuchte, die im öffentlichen Raum stattfindende Performance Gala Global von Turbo Pascal in Berlin zu sabotieren, indem sie ein Banner entfalteten, das die Nation als Heimat pries. Drastischer noch die Berichte von Goran Injac, der derzeit das Mladinsko-Theater in Ljubljana leitet. Bei der Performance The Curse in Polen, bei der christliche Symbole nach Ansicht ultrakonservativer Gruppen entheiligt würden, kam es unter Duldung der Polizei zu gewalttätigen Ausschreitungen. In der Diskussion betonte er: Es kann sehr schnell gehen, dass sich die Verhältnisse ändern. Das kann schon in wenigen Monaten passieren, dass man auf einmal nur noch traditionelles Theater machen soll. Das ist alles nichts Neues. Und auch was die Formulierung konkreter Strategien angeht, wie sie etwa die mobile Beratung gegen Rechtsextremismus Berlin unter dem Titel »Alles nur Theater« zum Umgang mit dem Kulturkampf von rechts vor einigen Monaten herausgebracht hat, hat diese Diskussionsrunde keinerlei neue oder produktive Herangehensweisen formuliert. Schnell verlor sich das Gespräch über konkrete Handlungsmöglichkeiten in einem Lamento darüber, dass der Kulturbetrieb zu homogen sei und nicht genügend Diversität abbilde. Zudem waren die vielen Wortmeldungen der eingeladenen internationalen Besucher des Panels aus Südamerika, Afrika und Asien in Hinsicht auf das Thema wenig zielführend, da sie betonten, wie sehr europäische Theatermacher in einer privilegierten Situation lebten, da es überhaupt öffentliche Gelder gäbe und überhaupt noch eine Unterscheidung von rechts und links in einem beweglichen politischen System. So wurde zwar viel diskutiert, aber ohne echtes Ergebnis. Es bleibt abzuwarten, ob das für Montag angekündigte Manifest, das Ergebnis der Veranstaltung sein soll, mehr Konkretes zu bieten hat.
Christoph Orem über die Impulse-Akademie 4 Tage wird hier darüber diskutiert, wie man mit Druck von rechts umgeht. Ein Thema, das auch auf der Jahrestagung des Deutschen Bühnenvereins besprochen wurde. Seit gestern bis heute Nachmittag tauschten sich hier 250 Intendanten, Kulturpolitiker und Verwaltungsdirektoren aus, wie man mit Störaktionen von rechts, Einflussnahme auf Programme oder drohenden Etatkürzungen umgeht. Außerdem sollte kritisch über Geschlechtergerechtigkeit und Machtmissbrauch diskutiert werden. Ich habe kurz vor der Sendung mit Marc Grandmontagne, geschäftsführender Direktor des Deutschen Bühnenvereins, gesprochen und ihn gefragt, wie hoch er die Gefahr einschätzt, dass nicht nur, wie schon geschehen, die AfD sich immer mehr in die Programmplanung der Bühnen einmischt, sondern überhaupt rechtsnationalistische Gruppen.
Ja, das ist eine Gefahr, die wir erstmal sehr ernst nehmen und die man vielleicht gar nicht so generell beantworten kann, aber wir verzeichnen natürlich an ganz verschiedenen Häusern seit längerem in Deutschland verschiedene Formen solcher Störungen. Das Tückische daran ist, dass sie sozusagen Teil einer Gesamtstrategie sind, aber natürlich gehören dazu auch ganz normale parlamentarische Anfragen. Es gehören aber auch dazu Strafanzeigen oder juristische Schritte gegen künstlerische Aufführungen und insofern ist Wachsamkeit oberstes Gebot.
Nun gab es auch schon unter Beteiligung des Deutschen Bühnenvereins im Februar eine Handreichung zum Umgang mit Druck von rechts. Was konnte denn die Jahrestagung dieser Handreichung jetzt noch hinzufügen?
Naja, das ist natürlich Work in Progress. Also was wir tun, erstmal bei der Jahreshauptversammlung treffen sich die Kolleginnen und Kollegen, tauschen sich aus. Das ist schon mal sehr hilfreich, weil man mit manchen Fragen dann natürlich auch nicht mehr alleine da ist. Und über diesen Austausch hinaus überlegen wir als Verband, was ist unsere Rolle, wie können wir auch den Kolleginnen und Kollegen eben helfen? Also wie können wir diese Erfahrungen abstrahieren, wie können wir Leitlinien daraus machen und gerade der Umgang eben auch mit Populismus, insbesondere auch von rechts, ist natürlich ein Thema, was sich weiterentwickelt, bei den Rechten weiterentwickelt, auch bei uns weiterentwickelt. Es geht ja da um verschiedene Weltbilder, auch um gesellschaftliche Auseinandersetzungen. Und das ist nichts, was mit einem Leitfaden abgehandelt wäre, sondern das ist etwas, was sozusagen kontinuierlich weiterlebt und wo man auch tatsächlich für sich immer wieder neu überlegen muss, wie geht man damit um.
Ein anderer wichtiger Punkt, den Sie besprochen haben, sind Frauen in Führungspositionen. 22% macht der Frauenanteil aus. Das ist noch nicht mal ein Viertel. Haben Sie eine Erklärung dafür?
Also die Zahlen, die Sie nennen, sind ja schon ein bisschen älter. Ich bin im Moment ganz zuversichtlich, dass sich eine Menge daran ändert. Wir haben ja uns im letzten Jahr auf der Jahreshauptversammlung den Beschluss gegeben, unsere eigenen Gremien geschlechterparitätisch zu besetzen. Und da sind wir in diesem Jahr, was den Bühnenverein angeht, auch tatsächlich sogar weitergekommen, als wir uns vorgenommen haben. Wir haben im Präsidium, also das sind die Vorsitzenden der Gruppen, haben wir mittlerweile über den Vorsitz und die Stellvertretung eigentlich geschlechterparitätische Verhältnisse. Also wir haben 6-mal den Vorsitz und 6-mal die Stellvertreter, davon sind also auch gemischt. Sie sind alle männlich-weiblich besetzt und wollen auch in Zukunft stärker zusammenarbeiten. Es gibt viele neue Intendantinnen, das ist eine ganz schöne Nachricht. Da tut sich im Moment sehr viel und es gibt ein großes Bewusstsein dafür.
Aber ist das ein komplett freiwilliger Prozess oder braucht man doch vielleicht eine Quote?
Naja, wir haben uns natürlich mit diesem Beschluss auch eine Selbstverpflichtung aufgelegt. In gewissermaßen könnte man sagen, wir haben uns selber eine Quote gegeben. Viele Frauen, die eben schon sehr lange in dieser Bewegung sind, sagen auch, wir haben ewig euch die Chance gegeben, dass ihr euch freiwillig sozusagen dahin entwickelt oder weiterentwickelt. Es ist nie was passiert. Wir wollen jetzt mal eine Quote. Und insofern, ich finde immer noch den besseren Weg, wenn sowas aus Überzeugung geschieht. Aber ich verstehe auch, dass eben eine Quote auch ein Instrument sein kann. Und wir haben es eben mit so einer freiwilligen Selbstverpflichtung jetzt uns selber auferlegt und arbeiten kraftvoll daran, die auch umzusetzen.
Wenn es um das Thema Machtmissbrauch geht, das leider auch am Theater in der letzten Zeit häufiger diskutiert wurde, dann muss man ja schon sagen, das Theater, das ist ein Mikrokosmos, in dem ja auch menschliche Abgründe durchgespielt werden. Also es gibt einfach andere Regeln als in einem Büro. Macht es das schwieriger, Machtmissbrauch zu verhindern?
Naja, die Beschäftigung damit ist natürlich etwas, was in der Tat den Bürojob vom Theater unterscheidet. Aber das bedeutet nicht, dass man sich nicht Regeln geben kann. Und wir haben durch die MeToo-Debatte und auch durch unseren Kodex und auch die Vertrauensstelle Themis, glaube ich, sehr wichtige Impulse gesetzt und eine Debatte auch angeregt, um in den Betrieben den Umgang miteinander zu thematisieren. Und ich glaube, gerade für den Bereich Probe und Bühne brauchen wir eben bestimmte Regeln. Also auch im Theater ist ein Ja und ein Nein. Und zwar in dem Moment, in dem es halt ausgesprochen wird. Und
aber die körperlichen Grenzen zum Beispiel sind fließend.
Ja, aber auch die muss man dann eben miteinander verhandeln. Also dann müssen sich alle davor hinsetzen und sagen, also wir haben eine Gewaltszene auf der Bühne, wie gehen wir damit um? Und dann müssen die Schauspieler das mit dem Regisseur oder der Regisseurin absprechen. Und wenn sich alle daran halten, kann eigentlich nichts passieren. Man muss es halt nur offenlegen und besprechen. Ich glaube, das ist eine große Chance und diese Atmosphäre, die entsteht, die versuchen wir auch zu befördern und ich glaube, dadurch lassen sich solche Probleme dann auch vermeiden.
Sagt Marc Grandmontagne, geschäftsführender Direktor des Deutschen Bühnenvereins, über die Jahrestagung in Nürnberg. Dass Amerika nicht nach seinem Wiederentdecker Columbus Columbia heißt, liegt an einem 1502 erstmals gedruckten Reisebericht des Italieners Amerigo Vespucci. Mundus Novus, die neue Welt. Und der war so populär, dass der elsässische Kartograf Martin Weißmüller schon 1507 vorschlug, den neuen Kontinent doch nach Amerigo zu benennen. Und dies auf seiner schnell berühmt gewordenen Weltkarte gleich auch umsetzte. Jetzt hat die Rostocker Universitätsbibliothek ein Exemplar von Amerigo Vespuccis Reisebericht erwerben können, das schon um 1505 eben in Rostock gedruckt worden war. Eine Sensation, meint auch unser Kollege Nikolaus Bernau, der in Rostock bei der Vorstellung des heimgekehrten Reiseberichts dabei war.
Auf dem Tisch liegt ein schmales Heft, nur 8 Folioseiten stark. Um 1505 wurde es in Rostock von dem Ratsherrn und Drucker Hermann Barkhusen wohl für die Universität Rostock gedruckt. Gleich das erste Blatt zeigt einen Holzstich mit einem Indianer und einer Indianerin. Ein Bild, das eindeutig angelehnt ist an europäische Adam- und Eva-Bilder in der weiteren Dürer-Tradition. Allerdings hält der nackte Mann einen mächtigen Pfeil und Bogen in der Hand. Und die Frau zeigt geradezu lustvoll ihren üppigen Körper. Wer wissen will, woher unsere Vorstellungen vom Ideal mit Natur und Umwelt verbundenen, freizügigen Indianer kommen, der muss sich nur Amerigo Vespuccis 1502 erstmals erschienenen Amerika-Bericht Novo Mundus durchlesen. Aber dieses Heft ist auch ein Teil der speziellen Bildungsgeschichte des Nordens, wie der Direktor des Rostocker Kulturhistorischen Museums Steffen Stutt bei der Vorstellung konstatierte.
Dass dieses Stück, die Beschreibung Südamerikas von Amerigo Vespucci, hier in Rostock bereits so früh nach der Entstehung präsentiert und rezipiert worden ist, zeigt eigentlich, was für ein geistes- und kulturgeschichtliches Zentrum Rostock mit der Universität gewesen ist und was auch die Druckerei der Universität und die Druckereien hier am Standort geleistet haben.
Es ist eins von 3 Exemplaren dieses Drucks, die die Zeiten überstanden haben. Ein weiteres gibt es in der Universitätsbibliothek in Frankfurt am Main, ein anderes in der Londoner British Library. Amerigo Vespuccis Buch über die neue Welt wurde so schnell berühmt, weil er aus eigener Anschauung berichtete und weil er sehr gut schrieb, wie der Direktor der Universitätsbibliothek Robert Zöpf bei der Vorstellung anmerkte.
Wir haben es nicht sozusagen für irgendeinen aktuellen Zweck gekauft, sondern wirklich aufgrund dieser Bezüge zur Universitätsgeschichte. Aber das Schöne ist, es sind nur 8 Seiten und es ist relativ blumiges und anschauliches Latein.
Das Buch hat Geschichte. Um 1521 fand die letzte Eintragung darin statt, mit der die Eroberung der Aztekenhauptstadt Tenochtitlan durch Hernán Cortés und damit die Gründung des Spanischen Weltreichs vermeldet wird. Erst im 18. Jahrhundert taucht es wieder auf in der Bibliothek der polnischen Brüder Sawowski. Seit den 1730er Jahren versuchten diese, in Warschau eine Nationalbibliothek aufzubauen. In dem Vespucci-Band befindet sich ihr Eigentumsstempel. Doch die Sawowski-Bibliothek wurde nach der dritten polnischen Teilung 1795 nach St. Petersburg abtransportiert und dort zum Gründungsbestand der kaiserlich-russischen Bibliothek. 1920 stimmte die neue sowjetische Regierung zu, diese Bestände an das wiedererstandene Polen zurückzugeben. Doch sie wurden 1944, nach der Niederschlagung des Warschauer Aufstandes, von deutschen Truppen systematisch verbrannt. Seither wird nach den Resten der alten Sawowski-Bibliothek gesucht. Deswegen haben die Bibliothekare in Rostock ihre Warschauer Kollegen sofort auf das Angebot des Antiquariats hingewiesen. Doch diese entschieden sich, zugunsten der Rostocker zurückzutreten von einem Rückkauf. Jacek Kordel von der polnischen Nationalbibliothek ist eigens nach Rostock gereist, um die Übergabe des Buches mitzuerleben und zu erläutern, warum die Nationalbibliothek in Warschau dieses Buch nicht selbst erworben hat.
Die polnische Nationalbibliothek war sehr daran interessiert, diesen wertvollen und sehr seltenen Druck zu kaufen, mit einer sehr engen Übereinstimmung mit der Universitätsbibliothek Rostock haben wir uns aber entschieden, darauf zu verzichten, weil dieser Druck sehr eng mit der Geschichte des Rostocker Druckwesens verbunden ist.
Rostock hat mit diesem Ankauf einen Teil seiner oft ignorierten Bildungstradition aus der Zeit vor der Reformation zurückgewonnen und zugleich gezeigt, wie gut es eigentlich um die deutsch-polnischen Beziehungen stehen kann, wenn der Nationalismus außen vor gelassen wird.
Nikolaus Bernau über die Rückkehr von Vespuccis Reisebericht nach Rostock. Und nun fehlen hier noch die Kulturmeldungen von Susanne Lurwig und die starten mit einem Test.
Und zwar haben Wissenschaftler der Universität Köln römische Katapulte nachgebaut und sie heute auf einer Wiese hinter der Uni getestet. Es gehe darum, die Antike gleichsam an sich selber auszuprobieren, erläuterte der Archäologe Eckhard Deschler-Erb. Römische Katapulte hätten zu den Spitzenprodukten antiker Waffentechnologie gezählt. Die römische Armee sei damit in der Lage gewesen, Geschossbolzen und Steinkugeln 300 Meter weit zu schleudern. Die Geschosse hätten eine ungeheure Wucht und Durchschlagskraft gehabt. Für den Versuch waren Katapulte in verschiedenen Größen heute gebaut worden. Rund 190 Archäologinnen und Archäologen haben sich in den letzten Tagen in Köln zusammengefunden, um sie zu testen. Bislang sind wohl alle Beteiligten heil geblieben. Heil bleiben auch hoffentlich alle Menschen, die heute Abend am Gottesdienst in Notre Dame teilnehmen. Genau 2 Monate nach dem Brand findet wieder eine Messe statt. Allerdings nur in einer weitgehend unbeschädigten Seitenkapelle. Nur wenige Besucher passen dort hinein und alle müssen, heißt es, einen Schutzhelm tragen. Die ehemalige Kölner Dombaumeisterin Barbara Schogge-Werner koordiniert die deutschen Hilfen für Notre Dame und hält die Feier eines Gottesdienstes für ein wichtiges Signal. Sie selbst wird jedoch heute nicht teilnehmen. Erst im September wird der Aachener Friedenspreis verliehen. Ursprünglich sollte der ukrainische Journalist Ruslan Kotsaba die Auszeichnung erhalten. Doch nun wurde mit einer Zweidrittelmehrheit vom Trägerverein entschieden, ihm doch nicht zu prämieren. Grund sind antisemitische Aussagen. So hat er 2011 unter anderem gesagt, dass er den Juden die Verantwortung für den Aufstieg des Faschismus in Deutschland und des Kommunismus in Osteuropa gebe. Ich habe durch meine Politisierung im Kontext des Krieges in der Ostukraine viele meiner Einstellungen überdacht und geändert, betonte Kotsuba inzwischen. Er bedauere diese Aussagen heute und bitte diejenigen, die sich durch sie verletzt gefühlt haben, um Verzeihung. Netflix bedauert die heftigen Reaktionen auf Twitter, welche die erste arabische Eigenproduktion des Streamingdienstes in Jordanien ausgelöst hat. Der oberste Staatsanwaltschaft des Landes forderte die Ausstrahlung der Serie Chin wegen unmoralischer Szenen zu stoppen, wie die Nachrichtenseite Halla Akbar berichtete. Die Serie sei obszön und könnte negative Auswirkungen auf die Jugendlichen haben, kommentierten zahlreiche Nutzer. Einige störten sich daran, dass in der Serie exzessiv Alkohol getrunken oder geküsst wird.
Die Kulturmeldung mit Susanne Durweg. Hongkong hat das Auslieferungsgesetz gestoppt. Mehr dazu in den Informationen am Abend mit meiner Kollegin Petra Ensminger. Hier verabschiedet sich Anja Reinhardt. Danke für Ihr Interesse und noch einen schönen Samstagabend.